Ja, ausgehend vom Petrusbrief hatte ich einen Exkurs angefangen über messianische Prophetien. Also Prophetien, die im Alten Testament über Jesus gemacht worden sind, bevor Jesus in diese Welt gekommen ist. Es gibt einige von diesen Prophetien und die zeigen uns, wie genau die Schrift ist, wie zuverlässig die Schrift ist, dass sich nämlich diese Prophetien auch wirklich erfüllt haben in Jesus Christus. Und diese Prophetien sind so umfangreich, dass eine Person es gar nicht hätte arrangieren können, solche Prophetien bewusst zu erfüllen. Es gab ja im Laufe der Geschichte des Volkes Israels immer wieder solche, die gekommen sind und gesagt haben, ich bin der Messias. Ja, es gab immer wieder welche, die haben gesagt, ich bin der Erlöser, ich bin der, von dem die Propheten geredet haben. Aber keiner von all denen, die behauptet haben, sie seien der Messias, außer natürlich Jesus Christus selbst, keiner von diesen falschen Propheten, muss man sagen, oder falschen Christussen, konnte diese Prophetien erfüllen, die sich auf Jesus Christus selbst beziehen. Ja, es fängt ja an beim Geburtsort, bei den Umständen des Geburtes, der Geburt, bei vielen Details über sein Leben, über seinen Dienst und bis hin natürlich zu seiner Göttlichkeit und natürlich dann ganz wichtig sein Leiden und Sterben. Und da sehen wir schon, niemand kann hingehen und sagen, ich erfülle das jetzt, ich werde in Bethlehem geboren, ich werde dann leiden, einen Tod erleiden, eine Todesart erleiden, die es zu dem Zeitpunkt gar nicht gab, also zu dem Zeitpunkt, wo die Prophetie gesagt worden ist. Und dann erst recht nicht auferstehen. Ja. Es könnte vielleicht jemand sagen, okay, also irgendwie kriege ich es hin zu sterben, also dass ich verurteilt werde und hingerichtet werde, das schaffe ich irgendwie, das hinzukriegen. Aber dann mit der Auferstehung, da gibt es dann ein großes Problem. Ja. Manche haben dann gesagt, ja gut, er ist in Wirklichkeit gar nicht gestorben, aber da gab es wirklich einige Maßnahmen, die Römer hatten, um sicherzustellen, dass jemand, der gekreuzigt wurde, auch wirklich starb. Ja. Entweder war es das Brechen der Beine, was bei Jesus nicht gemacht wurde, oder es war der Speer, dann, der in die Seite gestochen wurde, wie es ja bei Jesus geschah und Wasser und Blut dann rauskam. Und wenn wir bedenken, dass viele Menschen, die zur Kreuzigung verurteilt worden sind, schon vorher starben, nämlich durch die Auspeitschung. Da verloren sie so viel Blut, dass viele das gar nicht überlebt haben. Und somit war diese Qual, die die Menschen durchgemacht haben, schon bevor es überhaupt ans Kreuz ging, so groß, dass sichergestellt wurde, die Kreuzigung, die überlebt niemand. Ja, wenn es sogar jemand schon bis zur Kreuzigung überlebt und ans Kreuz genagelt wird, spätestens da ist es dann vorbei. Als wir das in der Sonntagsschule besprochen haben, das Thema, kam der Einwand, es hätte ja sein können, dass die Jünger einfach alles aufgeschrieben haben, was Jesus so durchgemacht hat. Und somit praktisch, dass alles gefälscht ist und Jesus so gar nicht existiert hat, wie uns die Evangelien das berichten. Hier werden einige Dinge nicht beachtet. Zum einen in Bezug auf das Leben Jesu selbst und das Leben der Jünger selbst sehen wir, dass die Jünger erstmal gar nicht verstanden, was passierte. Wir sehen auch, dass die ganzen Schriftgelehrten zu Jesu Zeit gar kein klares Bild hatten von dem, was das Alte Testament darüber sagt, was der Messias tun würde. Die Sichtweise der meisten Menschen und auch der Jünger, und das ist auch die Sichtweise, die sich bis heute gehalten hat bei den Juden, ist, dass wenn der Messias kommen wird, dann wird er als König kommen, dann wird er herrschen. Es gibt zwar eine alte Tradition von Auslegern, die erkannt haben, dass der Messias leiden wird. Und aufgrund von dieser alten Tradition haben sie die Zwei-Messias-Theorie entworfen und gesagt, es müssen zwei Messiasse kommen. Der erste wird leiden, das ist der Sohn Josefs, und der zweite, der wird herrschen, das ist der Sohn Davids. Sie haben das nicht zusammengekriegt, dass es Prophetien gibt in Bezug auf Jesus, in Bezug auf den Messias, die vom Leiden sprechen und die aber auch vom Herrschen, vom Königtum sprechen. Ja, ein König, der leiden, das war für viele nicht der leidet, war für viele nicht vereinbar. Und so sehen wir zu Jesu Zeit, da war auch das mit dem Leiden ins Hintergrund gerückt, das hat niemand verstanden, warum er jetzt gefangen genommen wird und leidet und so weiter. Zu Jesu Zeit war die Erwartung, dass ein König kommt. Es wird einer kommen, der wird die Römer vertreiben, der wird das Reich aufrichten, der wird herrschen, der wird das Volk Israel wieder zu großer Ehre, zu großen Vorrechten bringen. Und wenn das schon das Verständnis war und jetzt jemand zu dieser Zeit gekommen wäre und gesagt hätte, wir fälschen jetzt einen Messias, einen Christus, wir erfinden einen und schreiben das auf, ja, dann hätte das ganz anders ausgesehen. Die Schriften, die wir dann bekommen hätten, wären ganz anders. Sie hätten geschrieben von einem, der kommt und erstmal kämpft und mächtig ist und der sich in nichts demütigen lässt. Ja, sowas hätten sie aufgeschrieben. Sie hätten natürlich auch darauf geachtet, dass gewisse Dinge, die im Gesetz festgelegt sind und weiterentwickelt worden sind, beachtet werden. Zum Beispiel war ein wichtiger Punkt, dass weibliche Zeugen nichts galten. Ja, wir sehen aber in den Evangelien wird uns berichtet, die Frauen sehen den Auferstandenen zuerst. Und so gibt es viele Details, die wir in den Schriften sehen, die uns zeigen, das ist kein erfundener Bericht, sondern das ist ein Tatsachenbericht. Das ist eine Tatsachenbeschreibung, die uns auch beschreibt, wie die Jünger versagt haben, wie sie ihn allein gelassen haben. Auch das ist nicht gerade eine Auszeichnung für sie. Ja, wenn die Jünger es erfunden hatten, warum stellen sie sich dann als solche Versager dar? Und schreiben nicht, wie toll sie den Herrn unterstützt haben und begleitet haben. Nein, sie zeigen ganz klar auf, dass sie Angst hatten, dass Petrus Angst vor einer Magd hatte. Dass sie, als Jesus gestorben ist, haben sie sich eingeschlossen, sie haben sich versteckt, sie haben sich nicht getraut, irgendjemand zu begegnen, weil sie Angst hatten, sie würden auch verhaftet. Und dann steht Jesus auf, er kommt vom Tod zurück, er begegnet ihnen und auf einmal sind sie wie verwandelt. Ja, an Pfingsten sehen wir, wie Petrus vollmächtig vor Tausenden von Menschen hinsteht und ihnen das Evangelium verkündigt und ihnen sagt, ihr habt den Herrn gekreuzigt, ihr habt den Messias ausgeliefert und gekreuzigt und beschuldigt sie, jemand, der vorher vor einer Magd Angst hatte, ja, stellt sich vor Tausenden von Menschen hin und sagt, ihr wart es, ihr seid diejenigen, die das begangen haben und natürlich mussten sie Angst haben, dass sie jetzt selber verhaftet werden. Ein weiterer Punkt ist natürlich, der ganz klar uns widerlegt, dass die Evangelien einfach erfunden sind, ist, dass wir in Bezug auf Jesus Christus, in Bezug auf den Messias, einen Teil der Prophetien nur haben. Wenn wir das Alte Testament anschauen, dann haben wir da Tausende von Prophetien. Die Prophetien, die sich aber auf das erste Kommen des Herrn beziehen, sind vielleicht Hunderte, ja. Je nachdem, wie man's, was man alles nimmt, es gibt auch typologische Prophetien. Wenn man nur die ganz direkten nimmt, dann kommt man vielleicht auf um die 100. Und wir sehen, dass die Prophetien, die sich direkt aufs erste Kommen des Herrn beziehen, im Vergleich zu den gesamten prophetischen Zeugnis der Schrift wenige sind. Ja, es sind absolut gesehen viele, ja, denn auch schon mit 100, wenn wir da eine Wahrscheinlichkeitsrechnung machen, da sehen wir, es kann sich nicht zufällig erfüllen. Es ist unmöglich, dass allein diese Prophetien Zufall sind. Aber wenn wir die tausenden Prophetien nehmen und die 3260 oder wie viele es sind, die sich schon erfüllt haben, dann haben wir ganz viele Prophetien, die sich über Jahrhunderte und Jahrtausende erstrecken und die sich erfüllt haben. Ja, manche erfüllen sich jetzt in der jetzigen Zeit. Und da sehen wir, da konnte niemand hingehen und das einfach erfinden und sagen, das hat sich jetzt erfüllt, sondern dass so lang lebt niemand. Ja, ein Zeitrahmen, der über Tausende von Jahren geht, da ist eine Fälschung gar nicht mehr möglich. Und da ist es auch ganz klar, das wurde vorher geschrieben, bevor es passiert ist. Und dann traten diese Prophetien ein. Das heißt, allein sich auf die Evangelien zu konzentrieren und zu sagen, hier haben die Jünger einfach selber was erfunden, das passt einfach mit dem gesamtprophetischen Zeugnis der Bibel nicht überein. Und um zu beweisen, dass die Bibel wahr ist, haben wir noch mehr als nur die messianischen Prophetien, sondern die ganzen Prophetien, die sich auf das Volk Israel beziehen, die ganzen Prophetien, die sich auf die Veränderung in der Endzeit beziehen in dieser Welt, sei es die politischen Entwicklungen, sei es die seien es die Naturkatastrophen oder andere Dinge, die Jahrtausende vorher schon vorausgesagt worden sind und die jetzt sich erfüllen vor unseren Augen. Die Existenz des Staates Israel ist natürlich auch ein klarer Beweis für die Wahrhaftigkeit der Bibel. So viel ganz kurz zur Einleitung. Wir haben uns das letzte Mal mit dem Psalm beschäftigt und wollen da heute auch noch mal weitermachen. Die nächste Stelle, die uns einen Hinweis auf den Messias gibt, finden wir in Psalm 80, Vers 18. Das ist deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten, über dem Sohn des Menschen, den du dir großgezogen hast. Das ist interessant, man kann diesen Psalm durchlesen und man merkt erstmal nicht, dass hier irgendwie ein Bezug zum Messias besteht und auf einmal kommt diese Aussage hier, deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten, über dem Sohn des Menschen, den du dir großgezogen hast. Warum ist das bedeutsam? Zum einen, weil Sohn des Menschen zu einem Titel geworden ist für den Messias. Ja, wir sehen das in den Evangelien. Da wird er immer wieder Sohn des Menschen genannt. Und etwas weiteres ist bedeutsam, nämlich es heißt hier über dem Mann deiner Rechten. Es war eine große Ehre, wenn man zu Rechten des Königs sitzen durfte. Ja, hier, das Gebet ist ja gerichtet an den König des Universums, an den Schöpfer des Universums und der Psalmist sagt, deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten, über dem Sohn des Menschen, den du dir großgezogen hast. Das war also jemand, der zu Rechten Gottes sein durfte, zu Rechten Gottes sitzen durfte. Das ist der Mann deiner Rechten. Und ein Brauch, der früher üblich war, war folgender: Wenn ein König einen anderen besucht hat, den König eines anderen Landes, dann hat er einen Thron zu Rechten des Königs bekommen und durfte sich auf diesen Thron setzen. Und somit wurde er anerkannt als gleichwertiger König. Und das war dieser Ehrenerweis, den ein König bekommen hat. Und somit bekommt hier auch der Sohn des Menschen diese Ehre, zu Rechten Gottes zu sitzen. Und es heißt, deine Hand sei über ihm, das heißt zum Segen über ihm und auch in dem Sinne, dass gesagt wird, er hat Autorität und Macht und Unterstützung von Gott selbst. Den Sohn des Menschen, den du dir großgezogen hast, auch da sehen wir einen Hinweis darauf, dass der Sohn des Menschen in diese Welt kommt, dass er geboren wird und dass der Vater allezeit bei ihm ist und somit auch dafür sorgt, dass der Auftrag dann ausgeführt wird, der Vater hat ihn großgezogen. Dann gehen wir zum nächsten Psalm und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Psalm. Ich denke, ihr wisst welcher. Psalm 110. Wer hat's gewusst? Psalm 110 ist ein ganz wichtiger messianischer Psalm. Ich möchte ihn erstmal vorlesen. Ein Psalm Davids. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion, herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist willig am Tag deines Kriegszuges, in heiligem Schmuck aus dem Schoß der Morgenröte tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag deines Zorns. Er wird Gericht halten unter den Heiden. Es wird viele Leichen geben. Er zerschmettert das Haupt über ein großes Land. Er wird trinken aus dem Bach am Weg. Darum wird er das Haupt erheben. Also warum ist der Psalm so wichtig? Zum einen, er wird im Neuen Testament sehr oft zitiert, oder es werden Teile davon zitiert im Neuen Testament. Und ganz wichtig ist natürlich der erste Vers, da ist es: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, wer spricht zu wem. Jesus fordert damit die schriftgelehrten Pharisäer heraus mit dieser Aussage und er fragt, ja, warum nennt David ihn Herrn? Das ist sehr wichtig, denn es heißt, der Herr sprach zu meinem Herrn. Und wer war David? David war der König Israels. Es gab über David keinen anderen menschlichen Herrn. David hatte auf dieser Erde im Volk Israel die höchste Autorität. Er war niemandem unterstellt. Und trotzdem sagt David, der Herr sprach zu meinem Herrn. Der Herr, also Jahwe oder das Tetragrammaton, sprach zu meinem Herrn Adonai, setze dich zu meiner Rechten. Ja? Also David hat hier einen Herrn, spricht hier von einem Herrn, der von Gott angesprochen wird. Also neben Gott hat er noch einen anderen Herrn. Und das ist natürlich der Messias. Ja, der Messias. Und wenn wir das im Neuen Testament nachschlagen, wie Jesus diese Stelle anwendet, dann sehen wir ganz klar, dass er sie auch auf den Messias anwendet und somit auf sich selbst. Und welche Aufforderung wird hier dem Herrn Davids dargebracht? Das heißt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Also auch hier wieder die Aufforderung, setze dich zu meiner Rechten. Gott fordert den Messias auf, sich zu seiner Rechten zu setzen. Wann geschah das? Wann wurde der Jesus aufgefordert, sich zu Rechten Gottes zu setzen? Natürlich nach der Auferstehung hat er sich zu Rechten Gottes gesetzt und er sitzt jetzt zu Rechten Gottes und er wartet, bis die Feinde hingelegt werden als Schemel für seine Füße. Er hat zwar am Kreuz den Feind besiegt, er hat den Teufel besiegt, aber der Teufel läuft noch frei herum und das Gericht über den Teufel wurde noch nicht ausgeführt. Das wird noch ausgeführt werden. Und es gibt auch noch viele Feinde Gottes, nämlich die Menschen, die gegen Gott rebellieren, sind auch Feinde Gottes und auch die müssen noch unterworfen werden. Und sie werden ihm unterworfen werden als Schemel für seine Füße. Das war auch ein Ausdruck des Unterwerfens. Also es war früher teilweise üblich, wenn der Feind besiegt wurde, dass er auf dem Boden liegen musste und mit dem Fuß wurde danach der Fuß auf den Nacken zum Beispiel gelegt, um so den Feind zu demütigen. Und hier werden die Feinde als Schemel für seine Füße ihm unterworfen. In Vers 2 lesen wir dann: Daher wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion, herrsche inmitten deiner Feinde. Also hier wird Zion erwähnt. Und hier sehen wir die Aussage, herrsche inmitten deiner Feinde. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Feinde in Zion sind. Unter anderem, ja, nicht nur, aber unter anderem sind sie in Zion. Und Zion, das ist Jerusalem. Und in Jerusalem sind die Feinde Gottes, die Feinde des Herrn. Und auch jetzt sind dort noch die Feinde des Herrn. Ja, Jerusalem ist nicht Gott unterworfen. Wir wissen, dass es in der Trübsalzeit geschehen wird, in der Trübsalzeit werden. Die Juden, die dort wohnen, den Herrn erkennen aufgrund der Dinge, die dort geschehen werden. Aber momentan ist das nicht der Fall. Und der Jesus wird eines Tages wirklich aus Zion herrschen. Dann wird Zion ihm unterworfen sein. Dann werden dort nur Gläubige sein. Und dann wird er wirklich die Macht ausüben, sichtbar auf dieser Erde. Das Zepter deiner Macht wird ausgestreckt von Zion. Es wird es nicht erwähnt, bis wohin dieses Zepter ausgestreckt wird. Aber aus anderen Bibelstellen wissen wir, dieses Zepter wird ausgestreckt über die ganze Welt. Das heißt, er wird die Herrschaft haben über die ganze Welt, aus Zion heraus, von Zion her. In Vers 3 lesen wir dann: Dein Volk ist willig, am Tag deines Kriegszuges, in heiligem Schmuck aus dem Schoß der Morgenröte, tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor. Hier wird das Volk Gottes erwähnt und das Volk Gottes ist willig am Tag deines Kriegszuges. Welcher Kriegszug ist gemeint? Und was ist damit gemeint, wenn es heißt, in heiligem Schmuck aus dem Schoß der Morgenröte tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor? Also wir sehen auf jeden Fall, es handelt sich um einen Tag, an dem das Volk willig ist. Es ist ein Volk, das willig ist, das Gott ergeben ist, das somit auf den Herrn vertraut, das an Gott glaubt. Es ist kein rebellisches Volk, sondern ein Volk, das ihm vollkommen unterworfen ist. So, wann gibt es einen Kriegszug und wann steht dieser Kriegszug in Verbindung mit dem willigen Volk, das ihn offensichtlich in irgendeiner Weise hier begleitet? Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Eine Referenz sehen wir in der Offenbarung und ich denke, das ist die beste Möglichkeit. Und zwar in Offenbarung Kapitel 19. Vers 11 heißt es: Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgen ihm nach, auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden, und er tritt den Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen, und er trägt in seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und somit, wenn wir die beiden Verse zusammennehmen, bezieht sich der Kriegszug auf den letzten Kriegszug, den der Herr kämpfen wird, wenn er nämlich wiederkommt. Und er wird begleitet von vielen Reitern, die auf Pferden reiten und die in weißer Leinwand gekleidet sind. Und wir wissen, uns wird gesagt in der Offenbarung, die weiße Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und das können wir hier gleichsetzen mit dem heiligen Schmuck. Er ist begleitet mit heiligem Schmuck, der heilige Schmuck. Das sind die weißen Kleider, das ist das, mit dem sich die Heiligen schmücken dürfen, weil sie die vollkommene Gerechtigkeit Gottes geschenkt bekommen haben, weil sie das Preisgericht schon hinter sich haben und nun den Herrn auf Pferden begleiten dürfen, nicht um selbst zu kämpfen, sondern sie begleiten ihn nur. Und somit eben das Volk, das hier willig ist, ist das Volk, das mit dem Herrn wiederkommt auf diese Erde, wenn er die Erde richten wird, wenn er die letzte Schlacht, nämlich die Schlacht von Harmagedon, wie sie genannt wird fälschlicherweise, wenn er diese Schlacht kämpfen wird und ein Ende machen wird mit der Gottlosigkeit dann auf dieser Welt, also wenn er kommt, um zu richten. Wenn es heißt, tritt der Tau aus dem Schoß der Morgenröte, tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor, so spricht das auch für es sind Eigenschaften, die dem Volk Gottes gegeben werden. Es ist ein ganz frisches Volk, es ist ein junges Volk, kann man sagen, und es tritt hervor wie Tau. Ja, wenn wir uns dieses Bild vor Augen halten, der Tau auf den Bergen, der morgens dort zu sehen ist, das ist ein zahlreicher Tau, es sind sehr viele Tautropfen, der ganz frisch ist, ganz frischer Tau, der vom Schoß der Morgenröte hervorgebracht wird. Und das ist der Vergleich mit dem Volk Gottes. Es wird zahlreich sein, es wird frisch sein, es wird ein heiliges Volk sein, das den Messias begleiten wird. Wir lesen jetzt weiter in Vers 4. Es heißt, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Hier sehen wir einen Schwur, also das ist eine Aussage, die ganz sicher ist, die er nicht zurücknehmen wird, die gilt. Und zwar schwört er dem Messias, er schwört ihm, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Wir haben ja unter dem Gesetz ein Priestertum, und zwar das aaronitische und levitische Priestertum. Das gehört zum Gesetz, es wurde zusammen mit dem Gesetz eingesetzt. Und dieses Priestertum war nicht vereinbar mit dem Königtum. Ein König konnte nicht gleichzeitig Hohepriester sein. Das war ein Ding der Unmöglichkeiten, das war unter dem Gesetz nicht vorgesehen. Und hier sehen wir, es wird verwiesen auf ein anderes Priestertum, und zwar auf das Priestertum nach der Weise Melchisedeks. Melchisedek war ja der König von Salem und er war gleichzeitig Priester. Das heißt, bevor das Gesetz eingesetzt wurde, gab es das. Gab es solche, die waren gleichzeitig Hohepriester. Es ist ganz klar, dass der Melchisedek, sehen wir im Hebräerbrief, Hohepriester war, also nicht ein normaler Priester, wirklich ein Hohepriester und König. Und es war ein Priester, der von Gott anerkannt war. Ja, das sehen wir ganz klar. Auch Abraham hat ihn anerkannt, er hat ihm den Zehnten von allem gegeben. Und somit auch anerkannt, dass der Melchisedek größer ist als er selbst. Während Melchisedek natürlich ein Mensch war, wurde er doch zum Typus für den Messias. Der Messias, der gleichzeitig König sein wird und gleichzeitig Hoherpriester. Und das ist das Besondere, das uns auch aufzeigt, dass wenn der Messias kommen wird, dann wird das Gesetz nicht mehr Gültigkeit haben. Ja, es wird ja oft den Christen vorgeworfen von Seiten der Juden, ihr habt einfach das Gesetz aufgehoben, ja, ihr habt gar kein Recht, das Gesetz aufzuhoben. Das Gesetz ist für alle Ewigkeit gegeben. Aber das ist nicht der Fall. Wir finden Hinweise im Gesetz selbst und zum Beispiel hier in dem Psalm 110, dass das Gesetz nicht mehr geben wird. Und wir finden in Jeremia 31, Vers 31 ganz klar die Aussage, es wird einen neuen Bund geben. Ja, und ein neuer Bund heißt ganz klar, dass der alte Bund dann keine Gültigkeit mehr hat. Und Jesus selbst hat, indem er das Gesetz erfüllt hat, indem er alles erfüllt hat, was im Gesetz geschrieben stand, und ans Kreuz gegangen ist, hat er durch seinen Tod das Gesetz erfüllt. Das ist das, was der Herr Jesus getan hat. Er hat das Gesetz erfüllt und somit hat das Gesetz für heute keine Gültigkeit mehr, in dem Sinne, dass es für uns nicht mehr die moralische Grundlage für unser Handeln darstellt. Trotzdem ist das Alte Testament natürlich in dem Sinne gültig, dass alles, was dort drin geschrieben steht, wahr ist. Und auch alle Prophetien, die enthalten sind, sind wahr und werden noch erfüllt werden. Aber das mosaische Gesetz mit seinen 613 Satzungen, das hat der Herr Jesus erfüllt und das hat dementsprechend keine gesetzgebende Autorität über uns oder keine Autorität in dem Sinn, dass wir uns daran halten müssten. Es gibt natürlich durch den Herrn Jesus das neue Gesetz, das Gesetz Christi und die Ordnungen des Neuen Testamentes, an die die Gläubigen sich zu halten haben. Also die Gläubigen sind nicht ohne Gesetz, das sagt auch Paulus. Er sagt, er ist Christus gesetzmäßig unterworfen und somit hält er sich an das Wort, das im Neuen Testament dann auch mit durch ihn oder sehr stark auch durch ihn geoffenbart worden ist, also durch Paulus. Aber hier sehen wir, der Herr Jesus, der Messias, wird Priester in Ewigkeit sein, nach der Weise Melchisedeks, also ein Priestertum, wird er empfangen, das in Ewigkeit bleiben wird. Und es geht es hier weiter, ab Vers 5 sind wir wieder beim Endzeitgeschehen. Da heißt es, der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er wird Gericht halten unter den Heiden, es wird viele Leichen geben. Er zerschmettert das Haupt über ein großes Land. Er wird trinken aus dem Bach am Weg, darum wird er das Haupt erheben. Auch hier sehen wir, wenn der Herr Jesus als Richter kommt, das wird ein schrecklicher Tag für viele sein. Ja, viele stellen sich Jesus vor als den sanftmütigen, demütigen, den lieben Jesus, der vom lieben Gott gesandt wird. Und es ist auch wirklich so, bei seinem ersten Kommen, war er demütig und sanftmütig? Nicht immer, aber meistens. Er hat zum Beispiel auch die Tempelreinigung vorgenommen. Ja, das ist nicht eine Handlung, die durch große Sanftmut sich ausgezeichnet hat. Aber er war oft sanftmütig und es war deutlich, dass er kam, um die Menschen zu retten, dass er kam, das Verlorene zu suchen. Gegenüber den Pharisäern war er auch nicht so sanftmütig, weil er auch ganz klar wusste, dass sie ihn ablehnten und dass sie diese harten Worte brauchen, die er ihnen gebracht hat. Aber was natürlich ganz deutlich ist, bei seinem ersten Kommen kam er nicht, um zu richten. Ja, er kam nicht, um die Feinde zu vernichten, um den Kelter des Zornes Gottes zu treten, die Kelter des Zornes Gottes zu treten, sondern er kam als Retter, als Erlöser, er kam, um zu leiden, um zu sterben. Das zeigt uns die große Liebe des Herrn. Und es gibt leider eben eine Überbetonung auch in unserer Gesellschaft und in den Kirchen, in dem Sinne, dass immer vom lieben Gott gesprochen wird, dass überhaupt von Jesus gesprochen wird, dann vom lieben Herrn Jesus oder vom lieben Jesus nur, ja, ohne Herr. Und es wird nicht beachtet, dass wenn er das nächste Mal kommen wird, dass er als Richter kommen wird, dass er in Zorn kommen wird, dass er Gericht halten wird unter den Heiden, dass es viele Leichen geben wird. Ja, hier heißt es, viele Leichen wird es geben. Das wird eine große Schlacht werden und diese Schlacht wird zur Folge haben, dass es viele Leichen gibt und dass das Blut, sagt uns die Offenbarung, bis zu dem Saum der Pferde ansteigt. Und da können wir uns das vor Augen halten oder auch nicht, wie schrecklich dieser Tag sein wird. Und er wird so schrecklich sein, dass die Menschen eben sich versuchen zu verstecken und dass sie merken, jetzt ist ihre Stunde gekommen, ja, dass sie gerichtet werden. Und wenn wir diese Sachen lesen, dann sehen wir haben allen Grund, auch den Herrn Jesus zu fürchten und ihn nicht nur darzustellen als den lieben Jesus. Es ist natürlich klar, dass wenn wir gläubig sind, dann fürchten wir ihn auf der einen Seite, auf der anderen Seite lieben wir ihn und wir haben die Liebe des Herrn erfahren und wir haben nicht mehr Angst vor dem Gericht. Wer zum Herrn Jesus gehört, muss keine Angst vor dem Gericht haben, denn er wird im heiligen Schmuck und willig sein an dem Tag, ja. Er wird bereit sein, er wird mit heiligem Schmuck mit ihm kommen. Und so braucht der Gläubige in dem Sinne nicht zittern vor dem Herrn. Aber wer nicht gläubig ist, wer keine Gewissheit des Heils hat, der hat allen Grund zu zittern und auch wirklich Angst zu haben. Und er sollte nicht zur Ruhe kommen, bis er die Gewissheit des Heils hat. Ja, jeder, der sowas hört und sowas erfährt aus dem Wort, wie schlimm dieser Tag sein wird, wie schlimm das Gericht sein wird, und dass es Leichen geben wird, ist ja nur der Anfang. Ja, es kommt ja danach auch wirklich das ewige Gericht, das ewige Feuer, das ewige Leiden. Wenn man das weiß, sollte man, wie Jesus selber sagt, darum ringen, durch die enge Pforte einzugehen. Und es gibt auch wirklich Menschen, die haben gerungen. Ja, es gibt viele Zeugnisse von Gläubigen, die ein Bewusstsein bekommen haben von ihrer Schuld, von ihrer Sünde und von der Tatsache, dass der Herr der Richter ist, dass es wirklich gibt, dass das Gericht kommen wird. Und sie haben nicht mehr geruht. Sie haben gesucht und gerungen, durch die enge Pforte einzugehen und haben zu sich gesagt, ich werde nicht mehr ruhen, bis ich das erkannt habe, bis ich die Gewissheit des Heils habe. Und dass es solche Menschen gegeben hat, natürlich durch die Gnade des Herrn, aber dass es solche Menschen gegeben hat, das sollte auch diejenigen ermuntern, nach dem Heil zu suchen und sich nicht zurücklehnen, dass sie sich nicht zurücklehnen und sagen, ich lasse mir noch Zeit, ich habe ja noch viel Zeit. Denn gerade wenn man sagt, ich habe noch viel Zeit, dann kann es sein, dass man eigentlich nur noch sehr wenig Zeit hat. Und wenn wir auch sehen, wie fortgeschritten unsere Zeit ist, wie fortgeschritten die Tage sind, wie böse die Tage auch werden und wie die Gottlosigkeit überhand nimmt, dann sollte uns das umso mehr dazu auffordern und ermuntern, uns zum Herrn zu flüchten und auf ihn allein zu vertrauen. Also hier dieser Psalm, der eben auch sehr wichtig ist, auch für in dem wir im Neuen Testament zitiert wird und darauf Bezug genommen wird, er zeigt uns doch einiges. Er zeigt uns nämlich zum einen die Göttlichkeit des Messias, der sich zu Rechten Gottes setzt, und dann gleichzeitig, dass er der Hohepriester ist, und zwar Hohepriester in Ewigkeit, diese beiden Ämter vereint in einer Person. So viel zu den Psalmen. Jetzt schauen wir uns noch einen Spruch an. Und zwar Sprüche 30. In Sprüche 30 finden wir die Worte Agurs, des Sohnes Jakes. Und zwar in Vers 4 haben wir eine Reihe von Fragen. Also in Vers 2 erkennt er erstmal an, dass er nichts weiß. Er sagt, ich bin unvernünftiger als irgendein Mann. Ich habe keinen Menschenverstand. Ich habe keine Weisheit gelernt, dass ich die Erkenntnis des Heiligen besäße. Und jetzt kommen die Fragen. Er sagt, wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erde auf? Also hier kommen einige Fragen, die er sich erstmal stellt. Und zwar beziehen sich natürlich diese Fragen sehr viel auf die Schöpfung. Und es sind Fragen, die nur Gott selbst beantworten kann. Nur Gott selbst hat die Antwort auf diese Fragen. Die Antwort finden wir niemals durch menschliches Nachsinnen. Ja, wir können nicht zu einem Schluss kommen, wer es getan hat. Natürlich sagt uns der Römerbrief, dass wir durch Nachdenken an den Werken Gottes erkennen können, dass Gott existiert. Das können wir schon, aber wir können nicht erkennen, was für ein Gott es ist. Und somit können wir auch durch Nachdenken nicht zum Schluss kommen, wer es wirklich war. Denn nur die Bibel offenbart uns, mit was für einem Gott wir es zu tun haben. Das finden wir nur in der Schrift. Jetzt kommt aber noch eine Frage, und die ist interessant. Es heißt, was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Weißt du das? Also was ist der Name Gottes erstmal? Ja. Und was ist der Name seines Sohnes? Und das zeigt uns, ja, die ersten Fragen kann man natürlich mit Gott beantworten. Und jetzt kommt hier die Frage, was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes, weißt du das? Und die Antwort konnte zur damaligen Zeit nicht gegeben werden. Es waren zwar verschiedene Namen Gottes bekannt, aber es war kein Name des Sohnes Gottes bekannt. Zumindest nicht der Name, der für uns der wichtige ist. Ich werde gleich die Bibelstelle dazu aufschlagen. Der war damals noch nicht geoffenbart worden. Und welcher Name ist das? Wenn ich euch die Frage stelle, weißt du das, wie ist der Name seines Sohnes? Ich denke mal, jeder von euch sollte imstande sein, diese Frage zu beantworten. Wir lesen in der Apostelgeschichte, und zwar, da geht es im Zusammenhang darum, dass ein Mensch geheilt wurde, und das gab einen großen Aufruhr, kann man sagen, beziehungsweise es sind dadurch viele zum Nachdenken und zum Glauben gekommen. Und nun sagt Petrus, wie das geschehen ist. Er sagt in Vers 10, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Also es geht um Jesus Christus. Und in Vers 11 sagt er, das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und Vers 12, und es gibt in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Hier sehen wir, unter dem ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen als nur der Name Jesus Christus. Das ist der einzige Name, durch den Menschen gerettet werden können. Es gibt auf der ganzen Welt keinen anderen Namen. Es gibt im Dschungel keinen anderen Namen. Es gibt weder hier in Europa, noch in Asien, noch in Amerika, noch auf irgendeinem Kontinent, es gibt keinen anderen Namen, in dem wir gerettet werden können. Auch auf dem Mond nicht und auch auf dem Mars nicht. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, in dem wir gerettet werden können, als allein der Name des Herrn Jesus, also Jesus Christus. Und das ist der Name, den wir kennen dürfen, der damals, zu der des Alten Testaments, noch nicht bekannt war. Er war noch nicht geoffenbart. Und deswegen sinnt Agur hier nach und fragt sich, was ist der Name seines Sohnes? Er wusste zwar den Namen nicht, doch obwohl er so dumm war, wusste er, dass Gott einen Sohn hat. Und somit war er doch schlauer als manche anderen, die zu der des Alten Testamentes gelebt haben. Beziehungsweise Gott hat ihm das natürlich geoffenbart, dass er die Frage so gestellt hat. War ganz klar von Gott so geführt. Aber hier sehen wir einen Hinweis, Gott hat einen Sohn. Und es ist ja nicht die einzige Stelle, sondern wir hatten ja schon in den Psalmen, Psalm 2 betrachtet, wo es heißt, heute habe ich dich gezeugt, was auch ein Hinweis darauf ist, dass Gott einen Sohn hat und dass der Messias Gottes Sohn sein wird oder Gottes Sohn ist. Also so viel heute. Wir hatten gesehen, dass der Messias zu Rechten Gottes sitzen wird und somit Gott gleich ist, gleiche Autorität bekommt, gleiche Ehre bekommt, zu Rechten Gottes. Dass er zwei Dinge in sich vereint, zwei Ämter, nämlich Hoherpriester und König. Und wir wissen, es gibt noch ein drittes Amt, das er auch hat, das haben wir schon gesehen, zum Beispiel im ersten Buch Mose, dass er ein Prophet sein wird. Und somit ist es durchaus richtig, wenn man singt, er ist König, Priester und Prophet. Beachten müssen wir natürlich, dass der Dienst, den er zuerst ausgeübt hat, als er auf diese Erde kam, ein prophetischer war. Dann gab es den Übergang zum priesterlichen Dienst, schon mit dem hohepriesterlichen Gebet, das deswegen auch den Namen so bekommen hat, übt er einen priesterlichen Dienst aus, indem er nämlich bittet für die Gläubigen. Und als König sichtbar herrschen wird er dann im tausendjährigen Reich, wird er dieses Amt sichtbar ausführen, aber eben gleichzeitig auch das Priesteramt. Und so wird es deutlich, dass diese Ausübung der Ämter eine gewisse Reihenfolge auch hat. Allerdings müssen wir trotzdem betrachten, dass er auch jetzt schon König ist. Ihm wurde nämlich gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Das heißt, er hat jetzt auch schon diese Macht und diese Autorität eines Königs, nur dass er nicht sichtbar von Jerusalem, von Zion aus herrscht als König. Er ist auch in einem anderen Sinne ein König, damals schon gewesen. Nämlich er sagt selbst zu Pilatus, dass er gekommen ist, dass er ein König ist, dass er gekommen ist, um der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und somit ist er auch damals schon der König der Wahrheit gewesen. Und dann abschließend hatten wir noch gesehen, dass wir hier in den Sprüchen einen Hinweis darauf haben, dass Gott einen Sohn hat und dass dieser Name noch nicht bekannt ist, aber wir dürfen ihn wissen. Es ist der Name des Herrn Jesus Christus, der über allem ist und das der einzige Name ist, in dem wir gerettet werden sollen. Und ich hoffe doch, dass jeder von euch und jeder von uns auf diesen Namen vertraut, beziehungsweise auf diesen Namen vertrauen wird. Und damit möchte ich schließen.